Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Europa. Es vergeht wohl kein Tag, an dem nicht darüber gelästert wird, was Europa alles nicht schafft. Was dabei zu kurz kommt, ist die andere Seite. Wozu Europa in der Lage ist. Wie die EU einen Nationalitätenkonflikt lösen kann. Das Beispiel Südtirol von Stefan May.
Ich bin tatsächlich ein Zerrissener in zwei oder drei Welten. Weder Österreicher, obwohl ich mittlerweile 40 Jahre in Wien lebe, wohne, arbeite, noch als Italiener. Bin zwar Pass-Italiener, aber fühle mich nicht als Italiener. Am ehesten bin ich Südtiroler, obwohl ich dort mittlerweile am wenigsten meiner Lebenszeit verbracht habe und auch verbringe.
Günter Strobel ist Wirtschaftsredakteur der österreichischen Tageszeitung Der Standard. So wie ihm geht es vielen Südtirolern. Das Wort vom Pass-Italiener hört man oft von ihnen. Die 400.000 deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler sind italienische Staatsbürger. Aber Italiener? Als Tirol geteilt und Südtirol italienisch wurde, 1919, schufen die Architekten der neuen Friedensordnung eines von vielen Nationalitätenproblemen des 20. Jahrhunderts. Nicht das folgenreichste, aber eines mit nicht zu unterschätzender Sprengkraft. Tirol. Das Land von Andreas Hofer, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Freiheitskampf gegen die bayerische Herrschaft anführte, mit seinem Leben bezahlte und zum Freiheitshelden wurde. Tirol, zu beiden Seiten des Alpenhauptkamms gelegen, heute ein begehrtes Reiseziel. Nordtirol, das Land am Inn mit der Hauptstadt Innsbruck. Südtirol, das Land an Etsch und Eisack, Bozen, Meran. Die Unterscheidung zwischen Nord- und Südtirol gibt es schon lange. Auch die Rivalität zwischen beiden Teilen. Das ist dem aus Südtirol stammenden österreichischen Politiker Andreas Kohl sehr bewusst.
Nordtirol, steinreich, also viele Steine, kein Weinbau, eher bäuerliche Struktur, karges Land, Terra in Montana, Land im Gebirge. Südtirol, Wein, Schlösser. Das Land der Reben, romanische Kultur seit der frühesten Besiedlung der Räten. Also die Südtiroler haben eigentlich immer ein Überlegenheitsgefühl gegen die Nordtiroler gehabt.
Plötzlich aber waren sie richtig getrennt. Der Süden mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain 1919 nicht mehr österreichisch, sondern italienisch. Ein Schock. Begonnen hat alles während des Ersten Weltkriegs, als Italien beiden Kriegsparteien anbot, seine Neutralität aufzugeben und in den Krieg einzutreten, wenn ihm nach dem Krieg Gebiete, darunter der Süden Tirols, zugesprochen würden. Die österreichisch-ungarische Monarchie lehnte dieses Ansinnen umgehend ab. Deren alliierte Gegner, Großbritannien, Russland und Frankreich, sagten zu und besiegelten dies im Londoner Geheimvertrag von 1915. Sofort nach Ende des Krieges verlangte Italien die Einlösung des Versprechens. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hatte zwar das Selbstbestimmungsrecht der Völker gefordert, aber er stimmte der Abtretung Südtirols an Italien zu. Vermutlich, um die Italiener für seine Pläne auf dem Balkan und für den Völkerbund zu gewinnen.
Der hohe Preis des Friedens, die Geschichte der Teilung Tirols 1918 bis 1922.
So lautet der Titel eines Buches, das der österreichische Historiker Stefan Wedrack und seine Kollegin Marion Dotter geschrieben haben. Darin schildern sie, wie rasch Italien noch 1918 Südtirol besetzt hatte. Gegen den verzweifelten, aber letztlich erfolglosen Widerstand der Bewohner gegen die fremde Macht im Land. Im Habsburger Reich hatten sich die zahlenmäßig überlegenen deutschsprachigen Tiroler und Trentiner den Italienern kulturell überlegen gefühlt, sie als rückständig und unordentlich empfunden. Bis in die 30er Jahre gab es an den Jahrestagen der Annexion Glockengeläut und Trauerfeiern. Österreich musste wehmütig zusehen und benannte damals vielerorts Straßen und Plätze nach den verlorenen Südtiroler Gemeinden. In Südtirol lebten damals rund 220.000 deutschsprachige und etwas mehr als 16.000 italienisch- und ladinischsprachige Tiroler und Tirolerinnen, schreiben Dotter und Wedrack.
Da gab es schon seit eigentlich der Mitte des 19. Jahrhunderts die Bewegung des Irredentismus, dass man also die Gebiete, wo Italiener unter Fremder, unter Anführungszeichen, Herrschaft leben, von dieser Fremdherrschaft befreit und den neuen Nationalstaat Italien einverleibt. Das heißt, hier war der Expansionismus Italiens von einer nationalistischen Logik begründet. Interessanterweise hat sich der nicht auf die Gebiete in der Schweiz und in Frankreich erstreckt, wo auch Italiener gelebt haben, jenseits der Grenzen des Nationalstaates, sondern er hat sich auf den alten Erzfeind, die Habsburger Monarchie, beschränkt.
Schon lange hatten italienische Nationalisten behauptet, dass Tirol südlich der alpinen Wasserscheide italienisches, lediglich eingedeutschtes Gebiet sei. Vorkämpfer dieser Idee war der aus dem Trentino stammende Ettore Tolomei, der bereits unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg die Assimilierung oder Vertreibung der neuen Minderheit im Staat forderte. Er gab die Zeitschrift Archivio per l'Alto Adige heraus, wobei die Wortschöpfung Alto Adige, zu Deutsch Hochetsch, noch heute die italienische Bezeichnung für Südtirol ist. Tolomei gilt als Vater der Brennergrenze und Totengräber eines österreichischen Südtirols. Er sorgte für die Italienisierung der deutschen Ortsnamen.
Bahnhof Brissa.
Stazione di Bressanone.
Bahnhofsansagen heute auf Deutsch und Italienisch. Gleichberechtigung der Sprachen. Nach 1919 war daran noch nicht zu denken. Als der Vertrag von Saint-Germain 1919 die Abtrennung Südtirols von Österreich festlegte, stritten Vertreter der ehemaligen Kriegsgegner in einer Grenzriegelungskommission erst einmal um jeden Meter im hochalpinen Gelände, erzählt die Historikerin Marion Dotter.
Die meisten waren eigentlich Militärpersonen, also das zeigt sich dann natürlich auch sehr stark in ihren Berichten, dass sie eigentlich immer noch in diesem kriegerischen Gedanken, in diesen militärischen Vorstellungen verhaftet waren und das Ganze eigentlich immer noch als sehr konfliktbeladen gesehen haben.
Damals wurde Italien noch liberal-demokratisch regiert. Dennoch musste mit Kündigung und Ausweisung rechnen, wer sich politisch gegen die neuen Verhältnisse engagierte. Im Allgemeinen wurde den neuen Staatsbürgern aber mit Respekt begegnet. Allerdings nicht lange. 1921 reisten hunderte Faschisten aus ganz Oberitalien nach Bozen und schossen in einen Umzug. Der sogenannte Bozener Blutsonntag forderte ein Todesopfer und etwa 50 Verletzte. Ein Jahr später eroberte der italienische Faschismus, die Urmutter aller europäischen Rechtsradikalismen, die Macht im Staat. Von nun an wurde die Italienisierung Südtirols kompromisslos vorangetrieben, mit der Industrialisierung und der Ansiedlung neuer Bewohner aus Süditalien. Das Bozener Bergsteigerlied findet sich im Repertoire vieler Blasmusikkapellen. Es wurde 1926 geschrieben, doch in keiner der 7 Strophen dieses Heimatliedes kommt das Wort Südtirol vor. Die Verwendung dieses Namens war seit genau diesem Jahr verboten. 1939 schlossen die Staatschefs der totalitär regierten Länder Italien und Deutschland, Benito Mussolini und Adolf Hitler, ein Abkommen, das die deutschsprachigen Südtiroler vor die Wahl stellte. Gehen oder bleiben. Optanten, Auswanderer nach Österreich, standen Dableibern gegenüber. Bis 1943 verließen 75.000 Südtiroler ihre Heimat. Mehr nicht. Darunter war die Familie des Spenglermeisters Richard Weber aus Innichen San Candido, knapp hinter der Grenze zu Österreich. Weber entschied sich, mit seiner Familie in die Steiermark auszusiedeln, auch weil sie sich von Weber in Filaio hätten umbenennen sollen. Michaela Kindl aus Wien erinnert sich, dass ihre Mutter, eine der Weber-Töchter, ihr von den Schwierigkeiten damals erzählt hatte.
Als Kind hat sie in die italienische Schule gehen müssen. Sie haben zu Hause Deutsch gesprochen, dann natürlich in der Schule mussten sie Italienisch sprechen. Es war verboten, Deutsch zu reden. Sie mussten Strafaufgaben schreiben. Zum Beispiel, ich darf in der Schule nicht Deutsch sprechen. Hat natürlich zur Folge gehabt, dass sie schriftlich nicht so gut war. Sie hat die erste Volksschule zweimal gemacht, das weiß ich.
Es war eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Wer blieb, dem drohte die Assimilierung. Wer die Heimat verließ, ging ins Ungewisse. Edmund de Lago aus St. Ulrich im Grödnertal war ein Kind, als sich die Familie entschloss, nach Oberösterreich, damals Oberdonau, auszuwandern.
Denn im Krieg hat ja diese Optionszeit wirklich große Wunden gerissen. Da sind Familien getrennt worden. Die Tochter hat für Italien gewählt, der Sohn hat für Deutschland gewählt, weil er einrücken wollte und für Hitler geschwärmt hat. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ich habe das am eigenen Körper miterlebt. Das sind Sachen, die hoffentlich nie mehr kommen sollten. Und die haben natürlich besonders in Ladinien heftige Wunden gerissen.
Anfangs wurden die Auswanderer von denen, die blieben, als Verräter beschimpft. Nach dem Krieg war es umgekehrt. Da galten jene, die für den Verbleib in Italien gestimmt hatten, als Verräter. 1952 kehrte Edmund de Lago, wie viele andere Südtiroler, in seine Heimat zurück. Er gehört der Minderheit der Ladiner an. Ganes nennt sich die Gruppe aus drei Musikerinnen, die in ladinischer Sprache singen. Nicht ganz 5% der Südtiroler, 20.000 Menschen, gehören der ladinischen Minderheit an. Im Faschismus wurde das Ladinische als italienischer Dialekt abgetan. Was falsch ist, denn Ladinisch ist eine gallo-romanische Sprache.
Am meisten sind die Grödner mit dem französischen Verwandt. Die Franzosen sagen sauter, zum Springen, geschrieben sauter, und wir sagen sauter. Oder aufgeben, ein Paket zum Beispiel, ist de su, de geben, su auf.
Mit dieser sprachlichen Vielfalt drohte es nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende zu gehen. Die deutschsprachigen Südtiroler hofften, ihr Land würde zu Österreich zurückkehren. Doch der Staat setzte die unter den Faschisten begonnene Italienisierung der Provinz konsequent fort. Ein paar Jungen spielen auf dem weiten Gerichtsplatz der Provinzhauptstadt Bozen Fußball. Bozen ist heute mehrheitlich italienischsprachig. Begrenzt wird der Platz von zwei typischen Monumentalbauten aus totalitärer Zeit. Der eine ist das Gerichtsgebäude, der andere war ursprünglich Parteihaus der Faschisten und beherbergt heute das staatliche Finanzamt. Über seinem Eingang prangt ein 36 Meter breites Relief aus Travertin, das größte in Europa. Es zeigt in der Mitte Mussolini, den Duce, hoch zu Ross und darunter geschrieben die faschistische Losung: Credere, obedire, combattere. Glauben, gehorchen, kämpfen. Da der Bildhauer so lange für die Fertigstellung benötigte, wurde das Relief erst 1957, 12 Jahre nach Kriegsende, vollständig an der Fassade des Gebäudes montiert. Von Anbeginn war das faschistische Relikt ein Stachel im Fleisch der Südtiroler. Seit 2 Jahren ist dem Relief ein Satz von Hannah Arendt in den 3 Landessprachen vorgesetzt. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Landeshauptmann Arno Kompatscher sagt, eine solche Kontextualisierung sei sinnvoller, als das Relief ins Museum zu stellen. Ein anderes Beispiel für die Härte des italienischen Zentralstaats in der Nachkriegszeit gibt der Reschensee ab, am Dreiländereck mit der Schweiz und Österreich. Der aus dem Wasser des Stausees ragende 7 Jahrhunderte alte Kirchturm der früheren Gemeinde Graun ist ein weltbekanntes Fotomotiv. Er wirkt, als wäre ein Baustein an der falschen Stelle in die Landschaft gesetzt worden. Auf einer Informationstafel am Ufer steht unter dem Titel »Die Tragödie vom Reschensee 1949-50« zu lesen:
Für die Stromerzeugung werden die Dörfer Graun und Reschen teilweise und die uralten Weiler von Ahlund, Pitz, Gorf und Stockerhöfe, St. Valentin, unter Wasser gesetzt. Die Einwohner werden im nationalen Interesse zur Stärkung der nationalen Industrie zwangsenteignet, ohne Recht auf Realersatz und zur Aus- oder Umsiedlung gezwungen.
Der Ort Graun wurde ein wenig höher am Hang neu aufgebaut. Er liegt in nachmittäglicher Ruhe. Ein junger Bauer fährt seinen Traktor aus der Scheune. Für ihn ist der Blick auf den See ein schmerzlicher.
Wir haben unten ein Haus gehabt, Haus und Hof, und sind dann da neu gebaut worden, 1950. Das war ein großes Unrecht, ja. wenn man die Leute ordentlich entschädigt hätte und ihnen geholfen hätte, aber da ist nichts passiert, von Erzählungen her.
Ein paar Häuser weiter sitzt der frühere Lehrer Valentin Paul Michel in seiner Stube. Die Generation, die die Flutung noch miterlebt habe, empfinde den bereits unter den Faschisten geplanten Stausee noch als offene Wunde. Die Jüngeren hätten schon mehr Distanz, sagt er.
In erster Linie ging es um die Energie, aber mitgespielt hat natürlich die ganze Geschichte des Faschismus damals, der auch ausschlaggebend war für die Tragik der Durchsetzung, weil vielfach nicht gefragt wurde um rechtliche Aspekte und einfach wie ein Packer drüber gefahren wurde über die Bevölkerung.
Weit schärfer formuliert es die einstige Politikerin der stark rechtskonservativen Partei Südtiroler Freiheit, Eva Klotz. 68 Jahre, rumpflanger Zopf, sanfte Stimme. Sie gilt in Südtirol als Verfechterin einer harten Linie gegenüber Italien.
Die Geschichte ist die Geschichte der Allmacht und des gewaltsamen Vorgehens eines Staates und eines staatlich geförderten Großbetriebes Monte Catini, wo man einfach die italienischen Wirtschaftsinteressen in den absoluten Vordergrund gestellt hat. Denn das ist eine regelrechte Ausbeutung gewesen. Die Dörfer, die Leute, die ihre Existenz, ihre Heimat verloren haben, damit man in den Großbetrieben in der Lombardei vor allem den nötigen Strom hatte für den wirtschaftlichen Aufbau in Italien.
Eva Klotz schreibt Südtirol wie auch Nordtirol konsequent mit Bindestrich. Die Südtirolerin will damit eine Vorläufigkeit der Teilung Tirols betonen. Ein steinerner Zeuge für die Jahre extremer Benachteiligung der deutschsprachigen Südtiroler nach dem Zweiten Weltkrieg ist Schloss Sigmundskron, hoch über dem Zusammenfluss von Etsch und Eisack. Das Schloss ist heute einer von 6 Standorten eines Museumsprojekts des Südtiroler Bergsteigers Reinhold Messner. Den Parkplatz des Schlosses bewacht der pensionierte Lehrer Walter Daber, der sich an die für die deutschsprachigen Südtiroler bitteren Nachkriegsjahre erinnert.
Sie konnten keine öffentlichen Stellen bekleiden. In der Stadt Bozen, der soziale Wohnbau ging ausschließlich zugunsten der Italiener, also die aus dem Süden zugezogen sind.
1957 kochte auf Sigmundskron der Zorn der Südtiroler über. Bei einer Kundgebung vor 35.000 Teilnehmern formulierte der spätere Landeshauptmann Silvius Maniago die Forderung »Los von Trient«, sollte heißen »eine eigene Autonomie und nicht länger eine gemeinsam mit Trient«, wo die Italiener die Mehrheit stellten. Viele wollten sich aber nicht mit dem Gang durch die Institutionen abfinden. Südtiroler Aktivisten, in die Geschichte als Bumser eingegangen, machten mit Anschlägen gegen Strommasten auf die Situation im Land aufmerksam. Einer von ihnen war der Vater von Eva Klotz, Georg Klotz.
Ich spreche ganz klar von Freiheitskampf und Freiheitskämpfer, aber da habe ich als Kind die Ohnmacht gegenüber der Zwangsgewalt eines Staates erlebt. Als man meinen Vater weder lebend noch tot bekommen hat, es hat ja einen Mordanschlag gegeben, sein Freund Louis Amplatz war 1964 erschossen worden. Mein Vater konnte mit einem Steckschuss in der Brust 42-stündigen Marsch über die Gletscher Nordtirol erreichen. Als man ihn eben weder lebend noch tot bekam, hat man auf die Familie gegriffen. Man hat meine Mutter 14 Monate und 10 Tage in Untersuchungshaft gehalten, also mit Quarzlampen geblendet bei den Verhören. Sie drohte, das Augenlicht zu verlieren. Meine Mutter war eine sehr starke Frau.
Auch Andreas Kohl spricht weder von Terroristen noch von Bumsern, sondern von Südtirol-Aktivisten. Kohl war Politiker der konservativen ÖVP in Österreich und unter anderem Nationalratspräsident. Die Frage Südtirols hat ihn Zeit seines Lebens begleitet, zumal er selbst von dort stammt. Sein Großvater war Offizier im kaiserlichen Heer gewesen, sein Vater desertierte aus der in den Abessinienkrieg ziehenden italienischen Armee und wurde des Landes verwiesen. Andreas Kohl wuchs in Österreich auf. Immerhin hatten die Anschläge in den 50er und 60er Jahren die Weltöffentlichkeit aufmerksam gemacht. Der Fall kam vor die UNO, die Österreich und Italien auftrug, gemeinsam eine Lösung zu finden, erzählt Kohl. 1972 gab es ein neues Autonomiestatut für Südtirol. Dessen Umsetzung dauerte allerdings 21 Jahre.
Die Südtiroler waren genial. Silvius Maniago, perfekt italienischsprachig, hat an den Ministerratssitzungen immer wieder teilgenommen in Rom und hat aus dem Paket herausgeholt, was herauszuholen war. Ich kann mich noch erinnern, wie man gerungen hat um den Lehrplan des Konservatoriums für Blasmusik und wo Maniago uns berichtet hat, nein, die Streitbeilegung kann nicht erfolgen. Es fehlt noch der deutschsprachige Teil des Lehrplans für den Posaunenunterricht in Bozen. Also so hat man verhandelt. Und die Italiener waren geduldig, die wollten also einen Frieden haben.
1993 war die Streitbeilegung endlich besiegelt. Basierend auf einem bilateralen Vertrag, wie Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und der österreichische Politiker Andreas Kohl betonen.
Wann immer es Änderungen im Autonomiestatut geben soll, dann fordern wir Südtiroler Vertreter in Rom ein, dass Österreich angehört werden muss. Das ist die Besonderheit der Südtirol-Autonomie in Italien. Es gibt ja weitere autonomen Regionen. Unsere dient dem Minderheitenschutz und fußt auf einem völkerrechtlichen bilateralen Vertrag mit Österreich. Also Österreich ist fundamental für Südtirols Autonomie.
Seit 1993 haben wir eine kontinuierliche friedliche Entwicklung zwischen Österreich und Italien. Und man kann sagen, dass die beiden Länder befreundet sind. Das heißt, der Todesmarsch der Minderheit ist gestoppt. Die Südtiroler können sich wirklich selbst regieren. Die Rechte des Südtiroler Landtags und der Südtiroler Landesregierung sind nicht so groß wie die einer deutschen Landesregierung, aber sind viel größer als die einer österreichischen Landesregierung.
Die Autonomie bedeutet einen Wendepunkt in der Entwicklung Südtirols. Beispiel Finchgau. Der Wiener Sebastian Paulig fährt seit 1980 jedes Jahr dorthin in Urlaub. Erst mit seiner Mutter, jetzt mit der eigenen Familie.
Die Landwirtschaft war recht arm. Ich erinnere mich daran, dass wir mitunter auch von verarmten Bauern um ein paar Lire angebettelt wurden. Die Finchgau-Bahn ist, glaube ich, 2-3 Mal am Tag gefahren. Die italienische Bahn hat wenig Wert darauf gelegt, da eine attraktive Strecke draus zu machen, bis sie dann 1990 ganz eingestellt wurde.
Inzwischen wickelt die Provinz Bozen selbst den öffentlichen Verkehr in Südtirol ab. 2005 wurde die Finchgau-Bahn wieder in Betrieb genommen, fährt heute mit modernen Triebwagen, dicht besetzt, im Halbstundenintervall und wird gerade elektrifiziert. Internationale Verkehrsexperten erwähnen sie regelmäßig lobend. Der Tourismus im Land boomt. Hinzu kommt Österreichs EU-Beitritt, der viel verändert hat. Johannes Kaashofer vergleicht mit früher. Er stammt aus Osttirol. Das ist jener Teil Südtirols, der 1919 bei Österreich geblieben ist. Als Exklave, weil mit Nordtirol keine direkte Verbindung besteht.
Allerdings war damals die Besonderheit, dass der Korridorzug in Siljan verschlossen worden ist und dann durch das gesamte italienische Staatsgebiet verschlossen geblieben ist. Man durfte nicht ein- und aussteigen. Also war ein geschlossener Zug bis zum Brenner. Erst dann haben sich da wieder die Türen geöffnet. Diese Grenze hat man einfach gemerkt. Man ist einfach in ein anderes Staatsgebiet gefahren und das war einfach separiert. Und seit dieser Grenzöffnung ist das wieder eines. Also man sieht tausende Südtiroler in Osttirol. Man sieht umgekehrt auch massenhaft Osttiroler in Südtirol.
Und wie steht es um das Zusammenleben der Volksgruppen innerhalb Südtirols? Am Sonntag wird in der Pfarrkirche von Kaltern ein italienisch-deutscher Gottesdienst gefeiert.
Ja, ich würde schon sagen, dass das eine Bedeutung auch in der Messe hat, dass man Deutsch-Italiener zusammenleben und das dann auch am Sonntag in der sonntäglichen Messe so halten.
Sagt eine Besucherin nach dem Gottesdienst. Ein paar Kilometer weiter in Tramin wird das Kirchweihfest gefeiert. Hier sind die Deutschsprachigen unter sich. Rund um einen riesigen Kastanienbaum sitzen sie an Tischen, essen Plent, die Polenta der Gegend, und trinken Gewürztraminer dazu. Eifrig singen sie zur Melodie eines Musikanten. Doch halt, das ist doch ein Wehrmachtslied. Auf Kreta bei Sturm und bei Regen, da steht ein Fallschirmjäger auf der Wacht. So deutsch möchte man es dann doch nicht haben. Die meisten Gesprächspartner meinen, dass die Volksgruppen mehr neben als miteinander leben. Wie etwa der Historiker Hans Heiß, der von einer Art Kohabitation spricht. Er ist Politiker der Partei Verdi Grüne, die sich als ethnienübergreifend versteht.
Es ist in vieler Hinsicht eine Art von routinierten Nebeneinander, würde ich sagen. Also die italienischsprachige Gruppe und die deutschsprachige vor allem lebt nebeneinander her. Man kennt sich, man kennt die gegenseitigen Reibungspunkte, die werden routiniert abgefedert. Aber es fehlt an vertieftem Interesse aneinander. Das muss man schon sagen. Also die Südtiroler deutscher Sprache vor allem interessiert wenig, was in Italien abgeht, wie die Italiener hier ticken. Und umgekehrt gibt es auch eine gewachsene Vorurteilsstruktur gegenüber den Deutschen.
In den Städten vermischen sich die Volksgruppen noch am ehesten, wie die Managerin des Hotels Greif in Bozen, Monika Hellriegel, bestätigt.
Es gibt sicherlich noch viel zu viel nebeneinander, aber ich glaube, es hängt auch ganz von der persönlichen Einstellung ab. Hier jedenfalls in Bozen oder im Hotel Greif leben wir alle miteinander.
Rino Zollo, Inhaber der Weinbar Fischbänke ein paar Straßen weiter, mit Strohhut und weißem Spitzbart, unterstreicht den Sonderfall Bozen.
Der Bozen hat einen Club, eine andere Gefühl. Südtirol ist Südtirol. Vielleicht, wenn du bist in Flas oder was anderes, die Leute sprechen nur Dialekte, weil in Bozen wir haben kein Problem, richtig.
Rino Zollo ist einer der wenigen Italiener, die zu einem Gespräch bereit sind. Meist entschuldigen sie sich mit mangelnden Deutschkenntnissen oder großem Arbeitsanfall. Der oberste Verwaltungsbeamte Italiens in der Provinz Bozen lässt die Interviewanfrage von Deutschlandfunk Kultur mit der Begründung absagen.
Hiermit wird mitgeteilt, dass der Präfekt ein Interview zum vorgeschlagenen Thema nicht geben will, da dieses Thema nicht zum eigenen Tätigkeitsbereich gehört.
Schließlich sagt Alberto Stenico zu, der beruflich in der Genossenschaftsbewegung aktiv war. Er hat die Zeit erlebt, als man in Südtirol Italienisch beherrschen musste, weil man sonst in den staatlichen Einrichtungen der Provinz nicht verstanden wurde.
Mit dem Autonomiestatut ist das langsam das Gegenteil geworden. Also die Macht von Rom nach Bozen, von italienischer Behörde zu deutschsprachiger Behörde, sagen wir. Und deswegen für die italienische Sprachgruppe war ein schwieriges Prozess. Ich merke ein anderes Phänomen, und zwar dann ohne einander, jeder für sich. Also überleben, ohne wirklich in der gesamten Kultur Südtirols zu leben und zu arbeiten.
Es ist vielleicht die ungeklärte Frage der Nationalität, die ein einheitliches Südtirol verhindert, wie es der Grünen-Politiker Heiß andeutet.
Ja, der regionale Resonanzraum deckt sehr vieles ab, aber man merkt schon, es fehlt mitunter eben das Gefühl einer Zugehörigkeit zu einem größeren Zusammenhang, und auch die Sehnsucht danach ist ausgeprägt. Die richtet sich dann fallweise ein wenig auf Deutschland, fallweise ein wenig auf Österreich. Aber es ist ein Defizit, das eigentlich durch den Rekurs vor allem auf die regionale Identität meistens überspielt wird. Das ist effektiv so, und durch den europäischen Horizont. Und es ist gewissermaßen auch signifikant für die Rolle der Südtiroler, die immer ein bisschen zwischen den Welten schwimmen, in einer Art von Provisorium.
Sie werden wohl zusammenfinden müssen, wie es auch ein Text im Museum von Schloss Sigmundskron nahelegt, als drei Minderheiten auf gleicher Augenhöhe. Deutschsprachige und Ladiner als Minderheit in Italien und Italiener als Minderheit in Südtirol. Für Landeshauptmann Arno Kompatscher ist die europäische Lösung jedenfalls das Beste, was Tirol passieren konnte.
Das ist vielleicht die europäische Herausforderung insgesamt, dass man das überwindet, dieses Denken in nationalen Kategorien, in diesen Korsetten. Südtirol könnte dafür ja ein tolles Beispiel sein, dass man jetzt auch sagt, die Situation ist historisch so entstanden, es braucht aber nicht neuerliche Grenzverschiebungen, um hier allfällige Probleme zu lösen, sondern es braucht ein Überwinden der Grenzen durch die europäische Idee, durch die Möglichkeiten, die dadurch entstanden sind. Und ich denke, ein Stück weit sind wir auch schon gekommen.
wie die EU einen Nationalitätenkonflikt lösen kann. Sie hörten ein Feature über Südtirol von Stefan May. Es sprachen Ulrich Lipka, Barbara Becker und der Autor. Ton Inge Görgner, Regie Carina Lüttke, Redaktion Winfried Sträter.